Ich habe dich letztens beobachtet, Jan Edler. Ich habe geredet und wusste nicht, wohin mit meinem Blick, ne? Und habe gedacht, okay, zum Glück steht der Edler an der Tür. Dann glotze ich einfach den Edler an, weil das ist ja eine sichere Bank. Der ja. Edler glotzt auf seine Füße.
Ja.
Während ich rede, 20 Minuten lang, finde ich seinen Blick einfach nicht, weil er guckt mich nicht an. Und ich habe gedacht, wie kann das sein? Der einzige Mensch hier, der mir ein gutes Gefühl gibt, den ich jetzt gerne angucken möchte, guckt mich nicht zurück an.
Total in Ordnung. Ich dachte aber, also ich habe gedacht, dass du denkst, dass ich denke. Und ich dachte, wenn ich dich jetzt angucke, dann fange ich nachher an zu schmunzeln, weil ich dich angucken muss, selbst in dieser komischen Situation der Trauerfeier. Und dann schmunzelst du und irgendwo bringen wir uns dann vielleicht aus der Fassung.
Mir sind die Tränen in den Kragen reingelaufen. Hätte ich schmunzeln müssen, wäre es geil gewesen.
Wenn ich jetzt sogar noch, dann stell dir mal vor, ich habe auch Tränen in den Augen gehabt, wenn ich jetzt noch angefangen hätte zu weinen.
Das rührt mich nicht, wenn du heulst. Voll okay. Du hättest ruhig heulen können. Ich wollte dich einfach mal angucken.
Ja.
Das war schlimm.
Es gibt so ein kleines Überprüfungs-Guckloch auf der anderen Seite sozusagen.
Ein Überprüfungs-Guckloch?
Ja, das ist wie so ein kleines Bullauge. Ich weiß nicht, ob es ein Fachjargon dafür gibt.
Es geht wieder los.
Man kann von vorne, wo sozusagen der Sarg hineingefahren wird in den Kremationsofen, kann man nicht zuschauen. Man kann von hinten kann man zuschauen, aber...
Durch das gemeine Kremationsofen-Guckloch. Und dann fange ich ja an, die Bluetooth-Box irgendwie anzumachen und dann war ich wieder unsicher wegen Flugmodus, ob denn trotzdem die Bluetooth noch funktioniert, dass dann alle warten und ich kriege den Song nicht gestartet. Ich hasse das so sehr. Jedes Mal, wenn ich mit Live-MusikerInnen arbeite, denke ich, ein Glück. Hier ist jemand mit einer Geige, der hat zwei Augen in der Birne. Ich gucke sie an, sie weiß, ich bin fertig mit reden, sie fängt an zu spielen. 1A.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so angefixt, das Thema, da werde ich mich auf jeden Fall die nächsten Tage noch drüber belesen. Es gab ja auch das viktorianische Zeitalter.
Wäre auch Quatsch gewesen, hättest du es vor dem Podcast gemacht. Das ist gut.
Oh.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissi Metschke und Bestatter Jan Edler.
Die Trauer ist eine wahrhaftige Lehrmeisterin. Durch sie definieren sich Werte und Prioritäten neu. Sie zeigt deutlich auf, was im Leben zählt und worauf es wirklich ankommt. Trauer lässt uns wachsen und weiterentwickeln. Wie findest du es?
Ein Traum.
Mirja von Im Gegenteil hat das gesagt und ich habe das direkt gescreenshottet, weil ich dachte, bevor ich dir das jetzt in unseren WhatsApp-Chat reinschicke, der ja, muss man auch mal sagen, voll ist von irgendwie, guck mal hier ein Sarg, guck mal hier ein neues Bestattungsritual, guck mal, was man jetzt auch machen kann in Sachen Einäscherung, habe ich gedacht, ich heb mir das auf für unser Comeback.
Das klingt gut.
Diesen Podcast bekommt ihr jeden Freitag neu in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
ARD.
Und da sind wir. Hallo Jan Edler.
Hallo Sissi Metschke.
Mann, du bist jetzt ganz schüchtern. Warum bist du jetzt so schüchtern? Das ist doch alles wie immer.
Die Lampe brennt.
Ja, die Lampe brennt. Das heißt, dass dein Mikrofon an ist. Das heißt, bis hierhin ist schon mal alles richtig.
Okay.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Dankeschön. Wie geht's dir?
Auch ganz okay. Wir haben uns jetzt, was haben wir denn eigentlich für einen Monat? April. Wann war die letzte Folge? Dezember.
Ja.
Wir haben uns jetzt 4 Monate nicht gehört, zumindest nicht im Podcast, aber dafür hatten wir eine Standleitung sonst im Privatleben, ne?
Das ist richtig.
Und wir haben auch zusammen Bestattungen ausgerichtet in der Zwischenzeit.
Mhm.
Ich muss sagen, ich finde es immer richtig schön, wenn du da bist, weil ich weiß, wie du arbeitest und weil ich das Gefühl habe, dann kann nicht so viel schief gehen. Fühlt sich das mit mir ähnlich für dich an? Wahrscheinlich nicht.
Na doch, also ich weiß, dass auf jeden Fall immer, wenn du dabei bist, ist was los.
Auf einer Bestattung. Mhm. Oh mein Gott, das ist doch kein Kompliment, Jan.
Für mich ist es ein Kompliment, also es gleicht ja keine Bestattung der anderen, aber wenn du dabei bist, weiß ich auf jeden Fall, dass es was Besonderes wird.
Mir ist aufgefallen, es ist wie im Podcast, du strahlst halt so diese Ruhe aus und diese Souveränität, na gut, du hast den Podcast nicht immer, aber auf Bestattung auf dem Friedhof bist du so souverän, das finde ich richtig, richtig gut und das überträgt sich auch auf die Menschen, auf die Trauergemeinde, ich habe das beobachtet jetzt mehrfach bei unseren letzten Beisetzungen, das war irgendwie richtig, richtig schön. Hast du mal gezählt, wie viele Beisetzungen du gemacht hast, seitdem du Bestatter bist?
Ich habe mal versucht, so grob zu überschlagen, aber nein. Also es waren einige tausend bestimmt.
Krass.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht dreistellig, aber vierstellig ist natürlich krass. Was ist passiert seit der ersten Staffel Radieschen von unten? Das ist hier der erste Punkt auf meinem Zettel. Ich würde sagen, nicht so viel. Die Welt ist immer noch im Eimer, oder? Die Menschen sind immer noch gierig und unbelehrbar. Ich würde ja sagen, der Planet ist uns zum Glück bald los, aber seit Radieschen von unten Staffel 1 Folge 10 habe ich da Zweifel, weil Dr. Marc Benecke uns ja erklärt hat, vielleicht schafft es die Menschheit, den Tod zu überlisten.
Das stimmt.
Das wäre richtig mies für den Planeten auf jeden Fall.
Ja, mega mies.
Naja, Menschen sind noch da, wir zwei sind auch noch da und haben das Glück, mit euch in die zweite Staffel Radieschen von unten zu starten. Vielleicht nochmal ganz kurz zu unserem Konzept für alle Menschen, die die erste Staffel vielleicht gar nicht gehört haben. was ich echt schade fände, weil da waren gute Sachen dabei. Falls ihr vorhabt, in die erste Staffel nochmal reinzuhören, die wird euch lehren, dass Jan Edler gar nicht so ein durchweg guter Mensch ist. Der hat nämlich sein Meerschweinchen Rosetti verrecken lassen.
Das ist gar nicht wahr.
Das ist wohl wahr. Nein. Dann erzählt euch Tom
Wikipedia
Kaulitz.
Wikipedia steht was anderes.
Dann erzählt euch Tom Kaulitz, wie er bestattet werden will. H.P. Baxter auch. Und es gibt viel zu lernen über den Tod in der ersten Staffel. Und genau da wollen wir mit dieser zweiten Staffel Radieschen von unten anknüpfen. Wir finden beide, dass der Tod mehr in die Mitte der Gesellschaft gehört und wollen auch in dieser zweiten Staffel vor allem auch mit euch ins Gespräch kommen. Noch viel mehr als in der ersten. Das hier ist keine Einbahnstraße. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf eure Geschichten und Fragen und arbeiten die natürlich mit ein. Es gibt keine Tabus. Das ist Radieschen von unten. Habe ich was vergessen? Ach, ich habe zu viel gelabert. Jetzt musst du was sagen. Komm, ich bin jetzt still.
Das ist in Ordnung. Was soll ich denn jetzt sagen?
Ich habe dich komplett eingeschüchtert schon wieder. Ne?
Du hast mich super eingeschüchtert, aber das ist total in Ordnung. Ich kann das gut so mich einschüchtern lassen.
Ich habe ja vorhin unseren Chatverlauf angesprochen, ne?
Mhm.
Und hattest du mir doch zum Beispiel diesen Artikel geschickt mit den Särgen, beziehungsweise mit dem M&M-Sarg für die Oma.
Genau.
Da hat irgendwer seine Oma, die hatte die Initialen auch M&M, ist 86 geworden, dann ist sie gestorben und hat so einen richtig geilen M&M-Sarg bekommen. Ich glaube in Blau.
Ja, genau.
Und ich habe so gedacht, es war bei den Amis natürlich, ich dachte so, würde sowas bei uns eigentlich auch gehen?
Ja, also
Jan Edler, das ist die erste Folge. Du kannst dich unmöglich schon wieder rausmogeln aus der Frage.
Ich mogel mich nicht raus. Also es gibt Regularien, wir sind in Deutschland. Man kann einen Sarg bauen lassen. Man kann auch so einen Sarg selber bauen. Es kommt halt einfach nur drauf an, wofür man ihn benutzt. Also
wofür soll man den denn benutzen, um jemanden reinzupacken, der verstorben ist?
Es gibt auch zum Beispiel Tischler oder Schreinergesellen, die sich als Gesellenstück zu Hause als Schrank hinstellen.
Jan, wir sind ja bei Radieschen von unten. Ich rede davon, einen Sarg zu bauen, um eine verstorbene Person darin zu betten.
Das ist richtig. Nein, das kommt drauf an. Also soll es eine Erd- oder eine Feuerbestattung werden? Für die Feuerbestattung gibt es Erdbestattung.
Mhm.
Okay. Dann muss das mit dem Friedhof abgekaspert werden, weil der Friedhof ja die Richtlinien stellt für die Beisetzung auf dem Friedhof. Und das heißt, der Sarg muss eine bestimmte Größe haben, der muss eine bestimmte Beschaffenheit haben, dahingehend, dass er aus Vollholz sein muss, dass er mit...
Muss er ja, sind alle Särge aus Vollholz?
Mhm. Mhm.
Und was ist, wenn ich jetzt sage, können wir nicht das Loch größer buddeln, weil ich brauche für meinen M&M-Sarg, brauche ich das zum Beispiel breiter?
Ich nehme an, die meisten Friedhöfe würden dann sagen, gut, kein Problem, doppelt breit, doppelter Preis.
Also Kohle macht's möglich am Ende?
Ich denke schon.
Und was ist mit Material? Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel selber einen Sarg bastel aus Pappe?
Das wird nicht funktionieren.
Warum nicht?
Weil
stabile Pappe.
Stabile Pappe, aber selbst auf stabiler Pappe lastet ja dann ein Druck von 3,5 Tonnen. Mindestens, wenn es ein doppelbreites Grab ist. Naja, das Ding ist ja, der Sarg ist ja dafür da, dass du sozusagen da drin verwehst. Und du möchtest ja nicht verwesen. Das wissen wir ja schon aus Staffel 1.
Ich möchte wirklich nicht verwesen. Ich möchte aber auch nicht verbrannt werden.
Und es geht halt darum, die Erdsärge sind so stabil, damit halt sich ein eigenes Bioklima da drin entwickeln kann, damit halt eben der Körper ordentlich verwesen kann. Und dann irgendwann wird der Sarg einstürzen, weil natürlich auch das Holz morsch wird.
Und weil er den Druck danach gibt.
Und dann den Druck danach gibt. Mhm. Und das ist dann nämlich auch der Grund, warum auf den vielen Friedhöfen dann das Grab sozusagen so ein bisschen wie eingefallen ist. Und deswegen kann man zum Beispiel erst nach ungefähr einem Jahr, passiert das, einen Grabstein stellen auf Erdgräbern.
Das ist übelst krass. Richtig Ossi-Slang gleich, ne? Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also ich dachte immer, ein Sarg ist einfach nur dazu da, weil man Verstorbene, die nicht verbrannt werden wollen, irgendwie transportieren muss. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass der einen Zweck hat, sozusagen.
Ja, für den Transport ist es ja auch ein Zweck. Naja,
noch mehr als das meine ich jetzt, darüber hinaus.
Ja, ist richtig.
Warte mal, aber wenn ich mich dann gleich mischen würde mit Erde, würde ich doch auch verwesen. Oder nicht so gut?
Wie meinst du?
Also wenn ich jetzt mein Opa hat immer gesagt, ach Kinder, gib doch kein Geld aus dafür, macht mich in eine Pappschachtel und dann ist gut. Und ich glaube, der meinte das wirklich ernst. Du weißt, dass ich den teuersten Sarg ausgesucht habe, den es gab und mein Opa mir wahrscheinlich aus dem Himmel eine geklatscht hat dafür. Aber ich habe dann so gedacht, wenn man jetzt Pappe hätte oder irgendwas, was abbaubar ist und die Erde quasi schneller auf die Haut trifft, auf des Verstorbenen, könnte man doch auch schnell verwesen, nicht?
Dann könnte es aber passieren, dass sich eine Art Mumifizierung bildet. Wachsleiche und so weiter.
Wachsleiche ist, wenn die Erde nass ist.
Zum Beispiel. Ja. Und Mumifizierung, Austrocknung halt, wenn zu viel Luft, zu wenig Wasser.
Also nehmen wir mal an, ich hätte gern einen Sarg, der aussieht wie eine Twix-Packung. Hast du mir auch mal einen gezeigt? Weißt du, es war ein Doppelsarg, ne?
Ja. Das war glaube ich, aus Afrika einer, ne? Also da gibt es ja, anscheinend nicht so viele Regularien. Da habe ich auch schon mal einen Beitrag gesehen. Da hat zum Beispiel einer einen riesengroßen Papagei und sich dazu bestatten lassen. Ja, das mit dem Twix, das war, kam ja, glaube ich, auch drin vor.
Das, mit dem Twix war so, ja, das war so schön, das war ja auch noch Gold.
Ja, das war natürlich. Ja.
Ein Rennauto, ja auch. Das ist das nicht. Hast du sowas schon mal gesehen in Deutschland, dass jemand sowas aussucht?
Nein, also es gibt zwar die Möglichkeiten, dass man Särge bemalen lassen kann, also mit Airbrush beziehungsweise folieren kann. Wobei, da frage ich mich natürlich dann auch, wie es wieder ist mit Behandlungen und Giftstoffen, chemischen Stoffen und so weiter. Aber so eine Art von Sarg, also in Deutschland kenne ich es nicht.
Hast du noch nie eine andere Form gesehen als eine klassische Sargform?
Doch, das schon.
Ach,
also
echt?
Es gibt ja zum Beispiel die...
Eine Geige.
Nee, aber es gibt ja verschiedene Arten von Sargformen. Es gibt ja zum Beispiel auch normale, einfache Kisten, kann man schon sagen. Die sehen aus wie die Flugzeugtransportkisten für die jüdischen Beisetzungen oder auch für muslimische Beisetzungen, weil die wollen halt nichts groß. Und gerade auf Friedhöfen, wo für muslimische Beisetzungen noch ein Sarg vorgeschrieben ist, was noch in vielen Teilen Deutschlands so ist, die brauchen halt eben auch einen Sarg und die nehmen dann immer einen ganz einfachen. Dann gibt es halt diese Hausdachform, dann gibt es den Lothringer. Dann
was ist denn der Lothringer?
Der Lothringer, ja.
Ey, Jan Edler, das ist hier auch ein bisschen Bildung. Nicht einfach hier mit Fachbegriffen um dich werfen. Du musst schon sagen, was das ist.
Das ist wie so eine Art Truhensarg, aber das Sargoberteil sieht halt aus wie ein Hausdach, was obendrauf noch eine Platte hat.
Ha.
Okay, es gibt verschiedene Sargformen. Es gibt aber zum Beispiel auch, also neben dieser klassischen Sargform, die konisch nach oben, nach unten zugeht, gibt es dann noch den Truhensarg.
Aber das ist alles langweilig.
Ja, aber.
Also eine Kiste und irgendwie eine Sargform in mit ein paar Ecken dran. So, aber du hast jetzt noch nie irgendeine krasse Form gesehen, irgendein Fabelwesen oder ein Tier oder eine Twix-Packung oder irgend sowas.
Nee.
Es gibt Regularien, wie für alles in Deutschland, hast du schon gesagt. Wie groß darf denn ein Sarg sein? Sag mal die Maße.
Also es kommt halt, wie gesagt, drauf an.
Das ist doch, also nur, dass ich es klar kriege, ist es wirklich von Friedhof zu Friedhof verschieden oder gibt es eine Zahl in Deutschland, wo man sagt, diese Zahl trifft zu auf alle Särge?
Es gibt so eine Richtzahl von bis. Ne? Also die Särge müssen von bis breit sein, von bis hoch sein und von bis lang sein. Und es gibt ja zum Beispiel auch überbreite Särge, es gibt überlange Särge, das geht natürlich auch. Nur da gibt es Vorschriften, aber die meisten Vorschriften machen dann schon eher, gerade für Erdbestattung, dann die Friedhöfe. Und die anderen Vorschriften macht dann einerseits die VDI 3891, Abgasemissionen und so weiter. Für die Krematorien natürlich, dass einerseits der Sarg auch in den Krematoriumsofen reinpasst. Und andererseits natürlich, wie der Sarg selber beschaffen ist von Schadstoffen und so weiter.
Wenn man Menschen verbrennt, also anders, warte, wie heißt es richtig, wenn man Verstorbene einäschert?
Dankeschön.
Wenn man Menschen verbrennt, wenn man Verstorbene einäschert, ist das dann, was ist das denn für ein Sarg dann? Das ist doch, kann doch kein schöner Sarg sein. Ich meine, du verbrennst das ja ein paar Minuten später.
Na, von Einäscherungssärgen gibt es halt auch verschiedene, wobei da eigentlich die meisten Bestatter schon darauf hinweisen, dass, weil auch die Krematorien, die mögen das eigentlich eher nicht so, wenn das sozusagen hartes Holz ist, sondern es sollte eher weiches Holz sein. Es ist ja so, die Einäscherung ist ja eine Einäscherung und keine Verbrennung, weil ja sozusagen eine Selbstentzündung stattfindet. Das heißt, durch die heiße Luft entzündet sich das Holz selber. Und umso härter das Holz ist, umso schwieriger ist es natürlich, dass das Holz sich selber entzündet bzw. von alleine brennt. Das kennt man ja von einem Kamin, wenn man sozusagen einen Scheit Eichenholz reinlegt, dann dauert das ja länger, bis es verbrennt, als wenn es zum Beispiel Fichte ist. Die verbrennt ja viel schneller. Und es geht ja darum auch bei der Einäscherung, dass halt der Einäscherungsvorgang relativ schnell vonstatten geht. Ne?
Wie lange ist schnell?
Wie lange ist schnell? Naja, so ungefähr 2 bis 3 Stunden. Also mit den Nachbrennvorgängen.
Darf man da zugucken?
Ja, darf man zugucken. Na klar.
Und ist der Sarg auch dafür da, weil es Angehörige gibt, die zugucken? Ich meine, ganz ehrlich, ne, korrigiere mich, aber es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dann einen Sarg zu verbrennen. Also kann man nicht. Oh,
also
weißt du, was ich sagen will?
Ja, ja. Also es geht ja darum, dass der Einäscherungsvorgang ist ja, wie gesagt, ein Einäscherungsvorgang und kein Verbrennungsvorgang, weil sich das Holz entzündet.
Okay, also wenn Angehörige zugucken können, dann verstehe ich das mit dem Sarg noch mehr, weil sonst könnte man es doch vielleicht auch irgendwie anders machen. Also warum muss ich jedes Mal du guckst mich so an, als würdest du die Frage dämlich finden.
Nee, hör einfach, ich hör zu.
Wenn Angehörige zugucken, dann verstehe ich das mit dem Sarg natürlich, aber ansonsten könnte man den doch vielleicht auch weglassen zur Einäscherung.
Nein.
Nein, kann man nicht?
Nein, kann man nicht.
Weil?
Weil erstens mal braucht man den, sagt man braucht das Holz, damit man sozusagen eine bestimmte Temperatur bekommt in dem Einäscherungsofen, damit der Verstorbene eingeäschert werden kann. Und zum anderen ist es halt verboten, Feuer auf einen Menschen zuzuführen. Also es wird kein Mensch bei uns verbrannt, so wie sozusagen bei den Buddhisten, wo ja wirklich ein Scheiterhaufen aufgetürmt wird. Oder
so wie bei den Trojanern aus dem, kennst du den Film?
Ja, ja, genau.
So mit den Münzen für den Fährmann und dann...
Sozusagen, das, ich meine, das gab es ja auch bei uns hier in den skandinavischen, germanischen Ländern, dass sozusagen dann ein Schiff vorbereitet wurde und so weiter. Ja. Genau.
Wenn man da zuguckt, ne, wie viel sieht man denn da? Steht man dann da hinter so einer Scheibe und kann da drei Stunden zugucken, bis der Mensch komplett eingeäschert ist?
Das nicht. Also es gibt die Möglichkeit, dieses gibt es.
Hast du
es
schon mal gesehen?
Ich habe schon mal gesehen. Ich habe schon mal zugeschaut. Also ich habe mir auch Unterschiede angeguckt, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Chemotherapie hatte und da brennt sozusagen auch mit anderen Flammen. Das kann man schon so sagen. Es gibt so ein kleines Überprüfungsguckloch hinten auf der anderen Seite sozusagen.
Ein Überprüfungsguckloch?
Ja, das ist wie so ein kleines Bullauge. Ich weiß nicht, ob es einen Fachjargon dafür gibt.
Es geht wieder los.
Oh, genau, Dankeschön. Man kann von vorne, wo sozusagen der Sarg hineingefahren wird in den Kremationsofen, kann man nicht zuschauen. Also jedenfalls kenne ich kein Krematorium, die das machen. Man kann von hinten, kann man zuschauen, aber...
Durch das gemeine Kremationsofen-Guckloch. Überprüfungsguckloch.
Überprüfungsguckloch, genau, da kann man zuschauen. Aber wie gesagt, man sieht dann auch irgendwann nicht mehr viel. Man sieht am Anfang, sieht man was, sozusagen die Entzündung durch die heiße Luft. Dann sieht man auch irgendwann, wie das Holz halt irgendwann verbrannt ist. Und auch der Großteil des Verstorbenen dann schon, genau. Bei den anderen Brennvorgängen, also es kommt darauf an, was für ein Krematorium das ist. Wenn es ein Etagenofen ist, dann sieht man die anderen Brennvorgänge, sieht man dann nicht, weil die halt eben tiefer stattfinden, weil das ja, geht halt wie so eine Art Spirale nach unten. Ne? Genau.
Und es gibt Angehörige, die sich dann da hinstellen und durchs Überprüfungsguckloch, nee, beziehungsweise an der Scheibe stehen und gucken, wie der Angehörige verbrannt.
Also das kenne ich so, also so habe ich es noch nicht gehört.
Okay.
In den meisten Fällen ist es so, dass die Angehörigen, die können natürlich bei der Einäscherung dabei sein, die können auch derweile warten. Die letzten, es nennt sich Schaueinäscherungen, bei denen ich dabei war, die waren halt auch, das ist ja nur ein sehr kurzer Vorgang.
Ich denke, das dauert 3 Stunden.
Ja, aber die Angehörigen sind sozusagen an sich nur bei dem Moment dabei, wo der Sarg in den Ofen hineingefahren wird.
Ah, okay.
Ganz genau.
Ja.
Und dann sieht man ja nichts. Dann hat man halt einfach nur die Gewissheit, dass die Feuerbestattung vollzogen wird.
Du willst eine Feuerbestattung, richtig?
Ja.
Oh, jetzt kommt er wieder mit, ist mir egal.
Ich habe mich vorhin mit meinen Kindern drüber unterhalten.
Wirklich?
Ja. Und das Erste, was mein Sohn natürlich gesagt hat, weil ich gesagt habe, ihr wendet euch dann an Sissi. Und dann hat er gesagt, ja, aber Papa, das kann ich machen. Aber das mit dem Stein, mit dem Schwert, das mache ich auf jeden Fall, das organisiere ich dir.
Er möchte, dass du den Grabstein bekommst mit dem Schwert drin, den du dir wünschst. Ja, das ist doch super. Tolle Kinder hast du. War deine Tochter auch dabei?
Die war dabei, die hat dann nichts dazu gesagt.
Wie alt ist sie?
Die ist 7.
Und er?
Und er ist 16.
Nur, dass man diese Konversation irgendwie besser einordnen kann.
Aber das ist in Ordnung. Also ich unterhalte mich sehr oft mit denen.
Darüber. Übers Sterben?
Ja, natürlich. Und meine Tochter war auch letztens bei mir auf Arbeit gewesen. Und wir waren vor der Urnenwand und ich habe gesagt, na und welche findest du denn schön?
Stark. Und was hat sie gesagt?
Nur die hat so die da. Und, ja.
Naja. Wissen die, was der Tod ist? Was hast du denen gesagt, was der Tod ist?
Ich glaube, die wissen das halt dahingehend, dass wir, wie man zum Beispiel in der vorherigen Staffel, als es um Rossetti ging zum Beispiel, oder um meinen Hund, den ich vorher hatte, dadurch, dass uns das schon passiert ist, dass mit Haustieren, konnte ich denen das jetzt schon so ein bisschen nahebringen, dass es halt eine Art Endlichkeit gibt. Wie es halt dann sozusagen im Spirituellen weitergeht, da bin ich eigentlich nicht der gute Ansprechpartner dafür.
Apropos Ansprechpartner. Wir haben sehr viele, sehr nette Nachrichten von euch bekommen. Sind super gerne eure Ansprechpartner. Immer wenn es um Tod und Trauer und diesen Podcast geht. Ich meine, ihr könnt uns auch andere Sachen erzählen, aber dafür kommen wir zumindest hier immer zusammen jeden Freitag. Unter anderem, ich möchte mal einfach so ein bisschen querbeet ein bisschen was vorlesen. Ne? Mhm. Rebecca hat uns geschrieben über Radieschen von unten auf Instagram. Hey ihr, ich habe heute Nachmittag den Podcast gehört und feiere die Idee sehr. Ich war vorher heute auf einer Beerdigung. Dabei wurde die trauernde Witwe mit falschem Vornamen angesprochen und man kam später auf das Thema, was bei Beerdigungen so schief lief. Und das war echt einiges. Weirde oder lustige Dinge. Ich frage mich, ob Jan auch solche Storys kennt. Da merkt man, dass Rebecca die Folge zu Pannen vielleicht noch nicht gehört hat. Wir haben eine ganze Folge gemacht in Staffel 1 zu Bestatterpannen. Aber Jan, also wenn du jetzt schon mal da bist und Rebecca so süß fragt, ist denn, ich meine, es sind ja auch ein paar Monate vergangen. Dir ist doch bestimmt wieder irgendwas passiert.
Da kann einiges passieren.
Ich kann mal eine vorweggeben. Das hätte eine Panne werden können, aber Jan Edler hat mich gerettet, weil ich bei einer Beisetzung kurz vorher nochmal ganz panisch gefragt habe, Jan, wie ist das mit der Box? Ne? Wir haben immer so eine Bluetooth-Box dabei. Und es ist wirklich, also es ist die allerschlimmste Stelle jedes Mal, wenn es von der Trauerrede auf die Parts switcht, wo man Musik anmacht. Ich hasse es jedes Mal, weil ich Angst habe, dass diese Bluetooth-Box, also meine macht so ein Geräusch, wenn die an- und ausgeht, so ein Bum-Bum. Aber das ist laut in der Trauerhalle, es ist halt so laut. Und ich dachte so, nicht, dass die sich jetzt abschaltet automatisch, während ich rede gerade. Und dann fange ich ja an, die Bluetooth-Box irgendwie anzumachen. Und dann war ich wieder unsicher wegen Flugmodus, ob denn trotzdem die Bluetooth noch funktioniert. Nicht, dass dann alle warten und ich kriege den Song nicht gestartet. Ich hasse das so sehr. Ich brauche dafür was anderes. Jedes Mal, wenn ich mit Live-MusikerInnen arbeite, denke ich, ein Glück. Ein Glück. Hier ist jemand mit einer Geige, der hat zwei Augen in der Birne. Ich gucke sie an. Sie weiß, ich bin fertig mit reden. Sie fängt an zu spielen. 1A.
Ja, das
also
stimmt.
Da ist wirklich Technik einfach so, so schlimm, das natürlich auch schon ein, zwei, dreimal schiefgegangen ist.
Nicht nur ein, zwei, dreimal.
Bei dir auch, ne?
Ja, na, auf jeden Fall. Mann. Also gerade im Winter CD-Player, gerade gebrannte CDs.
CD-Player, okay, krass, du bist ja
naja,
noch schlimmer als ich.
Naja, das war ja mal zum Glück. Das war ja mal. Aber ich kann zum Beispiel bei der Beisetzung von meiner Oma, war das auch so gewesen, das war mitten im Winter. Und da hat halt einfach das zweite Lied nicht gespielt. Dann habe ich halt einfach das dritte Lied zweimal gespielt. Das war auch egal. Ich meine, das war mir sowieso egal, weil ich das sowieso ganz, wir haben das im familiären Rahmen gemacht und die wussten, ich habe nun sowieso nur geheult, weil ich, als ich die Rede gehalten habe, es war keine Rede, es waren eigentlich nur ein paar Worte. Genau, aber das mit der Bluetooth-Box, ja. Ich hatte zuerst, als ich mir eine zugelegt hatte, hatte ich eine, die nach einer Viertelstunde automatisch ausgegangen ist. Und meistens, und dann war die aus und ich tippe so auf dem Handy rum und auf einmal höre ich die Musik nur ganz leise und ich denke mir so, was ist denn jetzt los und mache lauter. Und das ist ja nur mein Telefon. Und ich habe aber die Box schon 2-3 Meter weiter weggestellt, musste sozusagen hinter der Urne lang.
Oh nein!
Und habe wieder auf angestellt, dann ging es wieder bim-bim, connected to.
Nein! So. Ach, das ist ja schrecklich! Das ist ja schrecklich!
Ja, weißt aber du? Es war okay.
Hat da jemand gelacht oder war es unangenehm?
Naja, sie haben ein bisschen geschmunzelt, aber dann, das war total in Ordnung. Ich habe dann mich sozusagen da entschuldigt, Entschuldigung. Und dann habe ich weitergesprochen, beziehungsweise habe ich dann die Musik angemacht und also ich bin natürlich hochrot geworden.
Und Jan wird, das muss man dazu sagen, immer rot, wenn ihm was unangenehm ist.
Das ist richtig und das geht sehr schnell und das ist auch unübersehbar. Ja, aber es war total in Ordnung. Ich habe mich dann danach nochmal bei den Angehörigen entschuldigt.
Ja. Ey, wir müssen uns da was überlegen. Ich finde, in der Situation, wo man sich auf so eine Rede konzentriert, will man nicht im Hinterkopf sich noch Sorgen machen, ob das mit dieser beschissenen Bluetooth-Box funktioniert.
Ja, das ist richtig. Wobei, ich habe das Problem, ich kann mich so schlecht auf andere verlassen, also mich so fallen lassen. Weil ich letztens eine Beisetzung hatte, da hieß es auch erst, also okay, ich bringe meine eigene Box mit, ich mache die Musik selber. Ja. Und dann hatte der Bestatter, war ich sozusagen nur als Redner dort gewesen. Da hatte der Bestatter die Musik gemacht, aber der Bestatter hat die Musik viel zu leise gespielt. Und das hat die ganze, also
Der Soundcheck kannst du auch selber machen.
Ja.
Aber sag mal, am Mittwoch, sind wir zusammen auf der Beisetzung am Mittwoch,
ja,
wo ich rede?
Ja.
Geil. Hast du nicht Bock? Wollen wir am Mittwoch mal probieren?
Mach mal.
Du machst mal den DJ.
Definitiv.
Es gibt 4 Songs, einen Einlaufsong und 3 Songs und du versuchst mal die Musik zu machen und ich mach nur das Reden. Und wenn's ausgeht, dann... Ich hatte letztens auch eine Beisetzung, da habe ich einen Song gespielt, kennst du das? Und ich habe so gedacht, boah, ist der lang. Ich habe dich letztens beobachtet, Jan Edler. Ich habe geredet und wusste nicht, wohin mit meinem Blick, ne? Und habe gedacht, okay, zum Glück steht der Edler an der Tür. Dann glotze ich einfach den Edler an, weil das ist ja eine sichere Bank. Der Edler glotzt auf seine Füße.
Naja.
Während ich rede, 20 Minuten lang, finde ich seinen Blick einfach nicht, weil er guckt mich nicht an. Und ich habe gedacht, wie kann das sein? Der einzige Mensch hier, der mir ein gutes Gefühl gibt, den ich jetzt gerne angucken möchte, guckt mich nicht zurück an.
Total in Ordnung. Ich dachte aber, also ich habe gedacht, dass du denkst, dass ich denke. Und ich dachte, wenn ich dich jetzt angucke, dann fange ich nachher an zu schmunzeln, weil ich dich angucken muss, selbst in dieser komischen Situation der Trauerfeier. Und dann schmunzelst du und irgendwo bringen wir uns dann vielleicht aus der
mir
Fassung.
Mir sind die Tränen in den Kragen reingelaufen. Hätte ich schmunzeln müssen, wäre es geil gewesen.
Wenn ich jetzt sogar noch, dann stell dir mal vor, ich habe auch Tränen in den Augen gehabt, wenn ich jetzt noch angefangen hätte zu weinen.
Das rührt mich nicht, wenn du heulst. Voll okay. Hättest du ruhig heulen können. Ich wollte dich einfach mal angucken.
Ja.
Das war schlimm. Das
okay.
Weißt du, was bei dieser Beisetzung auch krass war? Ich habe die ganze Zeit gehört, wie jemand Rotze hochgezogen hat. Ne? Pass auf, aber immer so.
Ja.
Und ich dachte so, wer ist das? Also man denkt ja auch die ganze Zeit, auch wenn das eine traurige Situation ist und Stille ist, das Hirn ist ja trotzdem die ganze Zeit am Rattern. Und ich dachte so, wer ist das? Und habe so meinen Blick immer mal so schweifen lassen. Und bis ich irgendwann, weil du warst auch bei dieser Beisetzung, weißt du, wer es war?
Nein, ich weiß nicht, wie es war, aber das klingt so ein bisschen wie so ein Wimmelbild.
Ich sag dir, was war. Es war der Mensch, der Cello gespielt hat, weil der natürlich die Hände voll hatte. Der hatte in der einen Hand das Instrument, in der anderen Hand den
Bogen.
Wie heißt das? Den Bogen, danke, den Bogen. Ja, und dem lief natürlich die Nase und er war total traurig und gerührt. Ja. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, und er hat so wunderbar gespielt. Und das war, ach, das war krass. Hey, wir sind völlig, siehste, eine Frage und wir ballern los. Rebecca, ich hoffe, das reicht erstmal an Gedanken und an Pannen. Ich habe noch eine weitere. Ich habe so viele Sachen von euch hier mitgebracht, das schaffen wir niemals abzuarbeiten. Und zwar, Mrs. Nordlicht fragt, wie steht ihr zu Leichenschmaus?
Hm?
Ich kann damit gar nichts anfangen. Aber ich weiß, dass das für viele irgendwie eine Sache ist und auch seine Berechtigung hat natürlich.
Ich war einmal mit gewesen, weil ich sozusagen wie Art gezwungen wurde. Ich war der Fahrer und der andere, der sozusagen, also wir waren als zwei Bestatter vor Ort, der andere Bestatter hat ja gesagt, dass er mitgeht.
Ich sag, ach so.
Und ich sage, nee, ich muss ja nach Hause. Und nee, lass mal mitgehen.
Halt, musstest du nach Hause oder wolltest du nicht mit?
Beides.
Okay.
Ich musste nach Hause, weil ich nicht mit wollte.
Ach so.
Und dann saßen wir da und ich habe richtig dolle Hunger gehabt. Und ich habe mir aber nur ein Glas Wasser bestellt.
Wie kann man denn immer nur Hunger haben? Du hast immer, Jan, hast du das
mal
untersuchen lassen? Jetzt mal ehrlich.
Ich bin im Wachstum.
Nein, jetzt mal ohne Schmarrn. Egal wann ich dich treffe, zu welcher Tageszeit, du hast immer Hunger.
Weil ich im Wachstum bin. Jedenfalls war das schon eine Tortur, weil das sah schon wirklich super lecker aus, was sie da so hatten. Und ja, schön zwei Stunden. Zwei Stunden mit Hunger, einem Glas Wasser, weil ich wollte einfach noch nichts. Die Angehörigen haben, ja, wir bezahlen das. Und ich sage grundsätzlich nein, danke, vielen Dank, danke, nein. Wenn man mich fragt, ob ich mitkomme, nochmal mit in eine Kneipe, in eine Gaststätte, kommen Sie noch mit.
Ja, aber das ist ja jetzt so super persönlich, weil du an dem Tag keinen Bock hattest. Aber wie stehst du prinzipiell zu dem Konzept Leichenschmaus?
Ich finde es gut, wenn man nicht nochmal so schnell auseinandergeht.
Das finde ich auch gut, aber weißt du, was ich finde? So dieses Beisammenstehen noch danach, ne? Wenn man dann zum Beispiel jetzt unten noch ein Getränk nehmen würde am Friedhof oder so, weißt du? Und so in Grüppchen steht und so Geschichten sich erzählt oder so. Finde ich irgendwie, ich weiß nicht, aber das ist super persönlich.
Das ist schon schön. Es muss aber vom Wetter her passen und die Gemütlichkeit ist natürlich.
Kannst auch einen Glühwein trinken.
Ja.
Wir hatten letztens bei einer Beisetzung alkoholfreien Sekt. Das war meine Idee, weil die Verstorbene alkoholfreien Sekt mochte. Und dann war der halt schon alle, bevor es losging. Weil alle so ein Glas brauchten, um sich dran festzuhalten. Aber ich fand es trotzdem schön, weißt du? Und dann ging es automatisch schon dieses, hey, warum ist der alkoholfrei? Ja, weil sie das halt so mochte. Und dann warst du schon drin. Und dann hast du dich ausgetauscht, ja, Geschichten erzählt und so. Das war schön.
Ich hatte es auch letztens mitgehabt mit Wein. Da war die Verstorbene, die mochte Wein so gerne. Und wir haben noch, bevor die Urne abgesenkt wurde, haben die alle noch ein Glas Wein bekommen. Ich habe noch kurz was dazu gesagt. Aber das wussten die ja auch schon alle. Aber ich wollte es nur noch mal so anmoderieren. Mhm. Und dann hat noch jeder sozusagen Prost gemacht zur Urne.
Ach, schön.
Und dann hat auch jeder noch mal einen kleinen Schluck von seinem Wein erst genommen und dann noch den letzten Schluck ihr noch mitgegeben.
Ja, das finde ich immer sehr amerikanisch, so dieses, wenn man so Alk verkippt. Aber ja, Mensch, auch voll in Ordnung. Okay, Jan, wir kommen ja aus dem Labern schon wieder nicht raus. Lass mal unsere Rubriken abarbeiten.
Fragen an den Tod.
Hi, ich bin der Felix und ich würde gerne wissen, warum man eigentlich als Trauerfarbe schwarz trägt.
Also das Thema Trauerfarbe schwarz ist ein Riesenthema.
Du hast mir vorhin im Auto schon erzählt, da könnte man eine ganze Sendung zu füllen.
Da könnte man definitiv eine ganze Sendung zu füllen und ich hoffe eigentlich irgendwo drauf, das zu finden, dass vielleicht irgendein toller Podcast wie zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte oder sowas mal aufarbeitet. Ich hatte mich teilweise dazu belesen, weil es...
Oh, wenn Jan Edler sich teilweise zu was belesen hat, Leute, dann könnt ihr jetzt gerne abschalten und euch da nach Podcast reinziehen. Komm, sag einfach, was du weißt.
Okay, also Trauerfarbe schwarz kommt natürlich in unserer Region von der Kirche her. Und um sozusagen das wirklich mal ganz vereinfacht zu sagen. Und im Mittelalter gab es einerseits Farben, das Schwarzfärben war einerseits sehr teuer. Es gab auch Möglichkeiten, die sehr günstig waren. Deswegen konnten aber die für dieses richtige... zum Beispiel koptische Schwarz, konnten sich nur die wenigsten leisten. Und deswegen war es auch, sagen wir mal, eine große Ehrung des Verstorbenen, wenn man das Geld in die Hand nahm und sich seine Kleidung hat schwarz färben lassen. Dann
und warum schwarz? Einfach weil schwarz die Farbe, also schwarz ist einfach die Farbe der Trauer. Ach,
genau.
Dunkelheit.
Dunkelheit, genau.
Weil es unter der Erde dunkel ist?
Gott schuf das Licht aus der Dunkelheit und es gab Licht und Dunkelheit und Dunkelheit ist immer Angst und Tod und Trauer.
Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Das ist ja eigentlich genau das, was wir nicht wollen.
ich weiß es nicht, ob, also das, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so angefixt, das Thema, da werde ich mich auf jeden Fall die nächsten Tage noch drüber belesen. Es gab ja auch das viktorianische Zeitalter.
Wäre auch Quatsch gewesen, hättest du es vor dem Podcast gemacht, das ist gut.
Oh, das habe ich doch. Es gab auch das viktorianische Zeitalter und durch Queen Victoria wurde sozusagen auch dieses Schwarztragen sehr modisch. Da kommt das sicherlich auch her. Ich meine, bei uns ist es so, heutzutage trägt fast niemand mehr für eine lange Zeit schwarz. Bis vor ein paar Generationen war es noch so, da war es ganz normal, dass die verstorbenen Ehepartner bis zu einem Jahr lang, also das Trauerjahr sozusagen, noch schwarze Kleidung angezogen haben. Und ich kenne es auch noch von meiner Oma, die hat auch gleich, die ist nicht aus dem Haus gegangen, weil sie keine schwarze Kleidung hatte, als mein Opa verstorben war. Und hat gesagt, ich kann doch nicht, ich habe hier nur so einen grauen Pullover. Und dann hat meine Mutti ja extra noch einen Pullover gekauft.
Damit sie mal wechseln konnte.
Damit sie mal kurz rausgehen konnte. Weil ihr war das natürlich total wichtig, dass sie nur schwarz auf die Straße ging.
Aber schwarz, also das Trauerjahr, das ist nochmal eine eigene Sache. Aber auf Beerdigung zum Beispiel, ich habe letztens gemerkt, da war auch gewünscht, dass man nicht in schwarz kommt. Ich war aber die Rednerin und dachte so, ist vielleicht irgendwie unangebracht, wenn das jetzt nicht alle machen. Und ich komme jetzt hier wie ein Kanarienvogel, ne? Ich bin eigentlich Fan von sowas und habe dann aber einfach noch einen farbigen Hoodie drunter gehabt und war so flexibel. Und tatsächlich sind nicht viele in bunt gekommen. Also es war zwar gewünscht, aber ich habe so gedacht, nee Leute, da falle ich nicht drauf rein.
Genau,
und habe mich aber geärgert.
Ja, genau das hatte ich auch mal. Da hat der Ehemann zu mir gesagt, hier, aber wir wollen das alles nicht so dunkel und so weiter. Und ich gucke auch, dass ich einen hellen Anzug. Und ich so, okay, alles klar, kein Problem. Ich habe nicht gleich einen hellen Anzug angezogen, aber ich hatte eine helle.
So Dieter Bohlen-mäßig in so einem weißen Leinenanzug. Hallo, ich bin der Trauerredner.
Ganz genau. am besten noch so mit Ärmel hochkrempeln.
Mit so einer Brille.
Ja. Nein, ich hatte eine helle Krawatte und habe auch zu dem, als der Ehemann dann natürlich reinkam in die Trauerhalle und ich gesehen habe, dass er komplett in schwarz war. Ich so, alles klar.
Krass, hat er sich nochmal anders überlegt und vergessen, dir Bescheid zu sagen.
Ja. Oder er hat einfach vom Gefühl her so gehandelt. Weil meistens ist es ja auch so, man kleidet sich ja auch so, wie man sich fühlt.
Und das ist ja immer richtig eigentlich.
Und das ist total in Ordnung, auf jeden Fall.
Können wir nochmal zurück zu schwarz kommen? In vielen anderen Ländern ist es aber nicht so, ne?
Von dem Trauerjahr selber, das weiß ich nicht. Aber von der Farbe her ist es so, dass zum Beispiel in den meisten asiatischen Ländern ist es weiß, die Trauerfarbe.
Ah.
Das war in den skandinavischen Ländern auch. Und bis in den 1960er war es sogar in Norddeutschland noch weiß, die Trauerfarbe.
Ach.
Genau. Und
da hast du doch mal einen richtigen Fakt geliefert, Jan Edler. Ich bin stolz auf dich. Das war richtig gut. Danke.
Ja, bitte.
Ich habe ein paar News vom Tod dabei. Erinnerst du dich noch dran, dass Dr. Marc Benecke in der Unendlichkeitsfolge gesagt hat, wir können den Tod vielleicht bald austricksen? Ich sag mal so, in der Tierwelt ist das schon dran. Und zwar habe ich eine Meldung über eine Mittelmeerqualle mitgebracht. Pass auf. Die Mittelmeerqualle ist klein und unscheinbar, aber unter Biologen und Biologinnen sorgt sie für Aufsehen. Als einzige bislang bekannte Tierart gilt die nur knapp einen halben Zentimeter große Art, Turritopsis dorni, als biologisch unsterblich. Also ich erkläre noch kurz warum, passt auf, hier steht, in ihrem Lebenszyklus entwickeln sich Quallen vom befruchteten Ei zu einer Larve, die sich am Untergrund festsetzt, wächst und zu einem Polypen wird. Von diesem löst sich die Medusa, also die eigentliche Qualle, die dann durch das Meer treibt. Eine Turritopsis dorni-Medusa kann sich nun im Falle einer Verletzung oder bei Nahrungsmangel zurück in das Polypenstadium versetzen und später erneut zur Medusa reifen. Dieses Vor und Zurück im Lebenszyklus kann die Art unbegrenzt wiederholen. Das ist richtig krass einfach mal. Also das bedeutet auch, dass die nicht altert, ne? Sterben können die quasi nur, wenn die gefressen werden. Also die können sich im Lebenszyklus vor und zurück bewegen. Das ist richtig crazy. Ich muss das nachher mal Dr. Marc Benecke schicken. Der hat dazu bestimmt schon irgendwas Schlaues noch aufgeschrieben.
Wie wäre das denn, wenn wir das auf uns Menschen adaptieren?
Das wäre so krass.
Würden wir uns dann häuten wie Schlangen und wären dann wieder ein Baby oder können wir zurückschlüpfen?
Sag nicht häuten. Ich guck gerade Stranger Things und da häuten sich gerade diese Viecher die ganze Zeit und ich denke immer so, oh mein Gott. Ich weiß nicht, aber so vor und zurück im Lebenszyklus ist unvorstellbar. Ich finde das Wahnsinn.
Aber es wäre halt, wie halt eben auch Dr. Marc Benecke schon sagte, es wäre schwierig dann auch für uns als Art, wenn wir uns so stark fortpflanzen und immer mehr werden, aber trotzdem unsterblich werden.
Ja, wir pflanzen uns nicht mehr so stark fort. Wir holen uns da ein paar Tipps von den Chinesen und dämmen das mal ein bisschen ein. Also ich bin ja schon in der Gruppe, ne? Ich versuche das ja schon zu unterbinden.
Ich falle raus aus.
Du kommst auf an. Nein.
Hör auf.
Herr Jan, hast du einen Song dabei?
Ich habe einen Song dabei.
Songs zum Sterben.
In der Tradition zur ersten Staffel möchte ich als ersten Song einen Schlagersong vorschlagen.
Ach du Scheiße. Ach Mann. Weißt du, hast du schon wieder kinderischen Fakten auf dem Zettel? Jetzt kommst du wieder noch mit der Schlagerkeule. Oh Mann.
Ja, die Schlagerkeule. Ich hatte...
Ey, warte, wollen wir nochmal ganz kurz sagen, was das eigentlich soll? Oder sollen wir das nicht nochmal sagen?
Was soll?
Naja, wir gehen ja so davon aus, dass jeder Mensch, der uns gerade zuhört, genau weiß, was unsere Rubriken so können, warum wir hier Lieder empfehlen.
Genau.
Also vielleicht nur ganz kurz, es gibt ja viele, viele Songs, die man auf Beerdigung spielen kann, soll, darf oder möchte. Und vielleicht gibt es aber auch ganz viele Songs, die man noch gar nicht so auf dem Zettel hat, weil man, das merken wir immer wieder, ja doch dann so immer zu denselben Songs greift, oft. Deswegen haben wir so ein paar Ideen. So, jetzt kommst du mit deinem Schlagerdings.
Ganz genau. Und da hatten wir in der ersten Staffel, in der ersten Folge, hatten wir Helene Fischer.
Stimmt.
Mit Luftballon.
Aber warte mal, war das nicht ein Fail?
Das war ein Fail. Aber es ist ja im Endeffekt, also es war ein Fail in der Story, die ich erzählt habe.
Ach, du hast erzählt, das haben die auf einer Geburtstagsfeier gespielt und es war ein Trauersong. Exactly. Ah, ich erinnere mich.
Ja, genau. Und nun war ich als Trauerredner bei Angehörigen und die wollten ganz gerne, dass Roland Kaiser gespielt wird. Und ich habe durchgesucht und ich dachte mir, um Gottes Willen, was nimmst du denn jetzt? Warum hat er nicht Nein gesagt? Oder ich, also
was? Das gibt's doch gar nicht. Warum hast du nicht Nein gesagt?
Warum hast du nicht Nein gesagt?
Das weiß ich sogar. Mit Maite Kelly. Ich war letztens ein, zwei Tipp auf dem Dorf tanzen, da kam das.
Ich habe das Video gesehen. Fand ich toll. Fand ich gut. Auf jeden Fall, warum hast du nicht Nein? Und ich dachte mir so, was nimmst du denn jetzt? Und dann habe ich zum Glück dieses Lied gefunden. Roland Kaiser, 10 Millionen Kerzen. Schönes Lied, wirklich. Sehr schönes Lied. Und möchte ich auf die Liste packen.
Na ja, los.
Na super.
Das ist auch geil, wenn dir die Angehörigen einfach nur einen Interpreten sagen. Hm. Wenn die nicht. Na, wissen Sie was? Spielen Sie uns was von Roland Kaiser? Alles klar.
Ja, das hatte ich dann. Das Lied, was danach kam, sollte dann von den Wildecker Herzbuben sein. Und da war es dann nochmal eine Spur schärfer. Aber ich habe zum Glück eins gefunden.
Weißt du, es ist mir da gerade noch einfällt, weil wir doch vorhin drüber sprachen, so was pantechnisch passieren kann. Ne? Ich habe letztes Mal gespielt Bei mir bist du schön von Ella Fitzgerald.
Geil, ja.
Und hab so gedacht, mal davon abgesehen, dass mir der Song sehr, sehr lang vorkam und ich wieder nicht wusste, wohin mit meinem Blick, habe ich dann so gedacht, was ist denn, wenn der Song jetzt zu Ende ist und aus meiner Playlist, keine Ahnung, fängt Apache an oder Tretti oder sowas. Weißt du, ich bin dann immer noch so, ich will immer noch schnell stoppen dann in den letzten zwei Sekunden.
Wie machst du das denn?
Bei mir springt dann der Algorithmus einfach an.
Machst du das über iTunes oder über Spotify?
Über iTunes.
Über iTunes, genau. Und ich lege direkt bei mir auf meinem Handy in Music Player, das ist, okay, ich habe ein chinesisches Handy, da habe ich einen direkten Music Player und da lege ich eine Wiedergabeliste ein und da kann nur das gespielt werden, was in der Wiedergabeliste drin ist.
Ah, aber kann dann der nächste Song trotzdem schon gestartet werden, wenn du schnell genug ausmachst?
Das kann sein,
ja. Nur halt nicht Apache dann.
Ganz genau.
Ja, okay. Ja, aber mache ich mir auch für die nächste Beisetzung. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Ja, musst du wieder alles schnell gehen.
Zum Schluss, der Radieschen von unten Filmtipp.
In dieser Rubrik haben wir immer mal einen Film dabei. Manchmal auch ein Buch, aber meistens ein Film. Ich habe jetzt einen für euch. Es ist sowohl ein Buch als auch ein Film. Und ich kann nicht fassen, dass ich das in der ersten Staffel noch nicht gedroppt habe. Aber Jan sagt, er hat sich alle Folgen nochmal angehört und es war wohl nicht dabei. Mhm. Ich kann es wirklich nicht fassen, weil es war, als das Buch rauskam, mein absolutes Lieblingsbuch. Es war so krass, dass ich mir wirklich die letzten 20 Seiten eingeteilt habe, weil ich einfach nicht wollte, dass es vorbei ist. Ich habe dieses Buch komplett voll gemalt von innen, Sachen unterstrichen, Passagen, die ich toll fand, Passagen, die ich bewegend fand, Worte wie das Leben ist keine Wunscherfüllmaschine und sowas stand da. Es war ein wahnsinnig tolles Buch. Naja, es ist ein Jugendbuch. Es wurde geschrieben von John Green, der mittlerweile sehr, sehr viele Jugendbücher geschrieben hat und sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Ist schon, keine Ahnung, bestimmt 12 Jahre her, dass ich das gelesen habe, muss man dazu sagen. Und dann wurde es auch schon verfilmt. Und ich war ein bisschen sackig, weil meine Hazel Grace Lancaster sah so anders aus, als die Hazel Grace Lancaster dann in dem Film aussah. Jedenfalls ist es eine Geschichte über Liebe, das Leben, das Schicksal und wie man damit dealt, auch über Enttäuschung und es ist herzzerreißend. Ich glaube, das ist 85% der Menschen, die das gerade hören, vielleicht sogar schon kennen. Deswegen fühle ich mich gerade ein bisschen dumm, dass ich euch das empfehle. Aber nur für den Fall, dass ihr es noch nicht kennt, lest Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Guck nicht den Film, lest das Buch. War das zu lang?
Nein, das war total in Ordnung.
Ach, okay. Ich kann ja nicht schon wieder Benedikt Wells empfehlen, da muss ich auch mal einen Punkt
aber
machen.
Aber das war mit dem vom Ende Eisenkalt war das genauso. Da habe ich mir auch die letzten Seiten habe ich mir aufgehoben, weil
ja.
Ich wusste schon, wie es ausgeht, aber ich wollte nicht.
Also ihr Lieben, ihr habt jetzt einen Song bekommen, ihr habt einen Filmtipp bekommen und jede Menge Infos zum Thema, warum wir schwarz... Naja, jede Menge Infos ist übertrieben, aber ein paar Infos zum Thema, warum tragen wir schwarz und welche Bestimmungen gibt es für Särge. Und das Allerwichtigste ist, wir sind wieder da und wir freuen uns so sehr auf diese Staffel Radieschen von unten. Also traut euch, scheut euch nicht immer her mit euren Fragen, mit eurem Input, mit euren Geschichten. Seht uns ein bisschen nach, dass wir eine Weile brauchen, um das zu beantworten, weil es letztes Mal sehr, sehr viel war. Aber das soll ja so. Wir freuen uns da sehr drüber und freuen uns auch auf nächsten Freitag. Jan Edler, das hat mir Spaß gemacht.
Sissi Metzschke, ich fand's toll.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.
Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge Radieschen von unten in der ARD Audiothek. Und dort findet ihr auch viele andere extrem spannende Podcasts. Zum Beispiel den Deep Talk von den Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Nova. Den lieben wir auch sehr. Hört da mal rein.